uns in diese Zeit mit reingenommen habt, einfach ermöglicht habt, dass wir zusammen vor Gott stehen konnten, ihn zu loben. Da wehrte sich noch etwas Mineralwasser gerade. Ja, Harald, wenn ich dich vielleicht nochmal bitten darf, das vorletzte Lied, Güte von Gott, da bräuchte ich gleich nochmal eine Folie von. Kleine Vorwarnung. Ja, wer war denn gestern Abend alles bei dem Theaterstück mit dabei? Wenn ich mal kurz um Handzeichen bitten darf. Ja, okay, so ein Stück durchsetzt. Es war wirklich eine tolle Zeit. Und auch so für mich auch natürlich dann auch interessant, was tust du jetzt hier? Ne? Was redest du, was betonst du, was für ein Zeugnis entwickelst du? Auch in der Breite, natürlich gibt es ein einzelnes Sprechen Gottes, aber natürlich auch etwas, was so Gott spricht. Und ich will etwas aufgreifen von diesem Theaterstück. Es ging ja so, der Himmelsgeneral, ne? Ich hoffe, für keinen ist das neu, dass das jetzt bei uns hier was stattgefunden hat. Ne? Da ist die Geschichte, da ist jemand, der Gott schon viele, viele Jahre gedient hat und das im Großen und Ganzen mit Vollmacht, auch mit einer gewissen Strenge. Es gibt einen Unfall und dann ist das Leben vollkommen anders. Dass er plötzlich eher wie ein Kind aufgestellt ist, eben, dass er wie ein Kind auch nur denken kann, aber die Verbindung zu Jesus nicht verloren hat. Und doch ein gewisses Licht im Zuge des Theaterstückes aufstrahlt und Jesus von dieser Seite sieht, dieses Jesuses, der einfach da ist, der dieser Freund ist, der auch dieser Gott der Kinder ist, das strahlt immer wieder auf und etwas, Jesus sagt auch, werdet wie die Kinder, etwas, was auch in uns passieren soll, dass wir ihn auch von dieser Seite sehen. Er ist dieser Gewaltige, er ist dieser Majestätische, dieser Schöpfer, er ist dieser Retter, er ist dieser Held vom Kreuz. Wow, was hat er da getan? Er ist dieser Auferstandene, er ist der, durch den Menschen gerettet werden und in keinem anderen Namen ist das Heil. Und er ist eben auch dieser, wie es in diesem Theaterstück aufleuchtet. Dieser ganz einfache, ganz freundliche, ganz nahe und den wir aber zutiefst brauchen. Aber dieser General ist ein Stück weit die Hauptperson, aber vielleicht ist er auch gar nicht die Hauptperson gewesen. Ich weiß nicht, wenn du das Theaterstück gesehen hast und die Frage mal kommt, wer war eigentlich die Hauptperson? Daneben gibt es einen Mann, der auch auf ihn tritt. Und für ihn geht es auch um eine große Veränderung, die er gar nicht so geplant hat. Der mit dem General, da war gar nichts geplant von so einer Riesenveränderung. Und dann gibt es auch diesen anderen Mann. Er ist Psychologe, er kennt sich also aus, wie ein Mensch tickt. Und er soll ihn jetzt heilen, den General, dass er wieder der Alte wird. Ne? Und dann gibt es auch eine Menge Humor in dem Stück. Und eins ist so, dass auch der dann auch wirklich diesen schlimmen Unfall erlebt hat, dann auch seinen Psychologen immer als Klienten bezeichnet, als so, du bist jetzt mein Klient, du bist mein Lieblingsklient und tatsächlich ist es auch so. Er wird verändert. Denn dieser Mann hat etwas ganz Schreckliches erlebt. Damit beginnt auch das Theaterstück. Er sitzt am Tisch und er schaut auf ein Foto. Das ist das Foto seiner Frau. Seiner verstorbenen Frau, die viel zu früh gegangen ist. Und er hat nicht nur diesen Verlust, sondern wie es bei Schicksalsschlägen manchmal der Fall ist, dass manchmal spricht man heute von Kollateralschäden. Das eine passiert und anderes geht auch noch kaputt und wird beschädigt, geht verloren. Und ihm ist der Glaube verloren gegangen. Ich konnte dann nicht mehr glauben, erzählt er an einer Stelle in dem Stück. Jemand, der vorher geglaubt hat. Harald, könntest du von dem Lied von Ben Fielding, dieses von der Güte Gottes, den Chorus, die Chorusfolie uns vielleicht mal ranmachen. Dieses Lied haben wir gerade gesungen, aus dem Englischen übersetzt. Ich schätze dieses Lied sehr und hier heißt es, mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Welch ein Schatz, welch ein Hammer, wenn man das so singen kann. Aber da kann einem natürlich auch irgendwie das Leben dazwischen kommen, oder? Wie zum Beispiel bei dem Psychologen, von dem ich gerade erzählt habe, der in dem Theaterstück auftauchte. Vielleicht, man könnte sie als Hauptperson wählen, diese Person. Denn er wird mit diesem Glauben von dem General, wird er konfrontiert in dieser Wunde, wo er einfach sagt, ich kann nicht mehr glauben. Tja, hat der Ben Fielding, der dieses Lied geschrieben hat, oder hier stehen eine ganze Reihe von Namen, gucken, ist egal, denn es könnte auch Psalm 23 sein. Da heißt es in Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, schreibt da der David. Naja, der David, der hat es ja auch gut gehabt. Wer die Bibel aber ein bisschen mehr kennt, weiß, dass der David es gar nicht immer so gut gehabt hat. David hat auch Schreckliches erlebt. Eine Sache zum Beispiel, die schrecklich ist, seine Familie geht voll gegen die Wand. Voll gegen die Wand. Einer seiner Söhne vergewaltigt eine seiner Töchter. Ein Sohn von ihm, der Absalom, setzt alles daran, König zu werden, schafft es auch ein Stück weit, wird zum Gegner. David muss fliehen, der Mann Gottes muss fliehen. Und Absalom kommt zu Tode. Und es zerreißt ihm das Herz. Das hatte er seinen Leuten gesagt, der David. Fasst mir den Absalom, aber er soll am Leben bleiben. Joab denkt, besser, wenn er nicht mehr da ist und er wird getötet. Nein, David ist es nicht immer gut gegangen. Die Geschichte mit der Bathseba ist bekannt, aber die Geschichte ja weiter seiner Buße. Und dann ist dieses Kind da und dieses Kind kommt im Zuge dessen auch zu Tode. Und David trauert zutiefst. Und. Nein, David ging es nicht immer gut, wenn man die Geschichte mal aufmerksam hat. Er hat viele Gnade erlebt, viel Rettung erlebt, viel Offenbarung erlebt. Ja, also Hammer, ja? Aber er hat auch echt Schreckliches erlebt, wenn man mal genauer nachliest. Und trotzdem schreibt er, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und viel, viel Lob Gottes findet sich in dem Psalm. Wie kann das sein? Und ich habe mal eine Vermutung, dass das hier, ich kenne die Person jetzt nicht genau, die das geschrieben hat, aber genau hier auch so etwas dahinter steckt. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Und ich vermute nicht, dass das einfach vielleicht ein Teenager geschrieben hat, der noch nicht so richtig was Schlimmes erlebt hat oder so. Wobei das als anders auch aussehen kann. Auch als Teenager kann man schon Schlimmes erlebt haben. Meine eigene Geschichte ist so. Nein, ich glaube, dass das ein Mensch mit Lebensreife geschrieben hat. Denn der große Unterschied ist, das Leid begegnet uns allen. Und wir können uns nicht aussuchen. In unterschiedlichem Maße, aber im Großen und Ganzen begegnet es uns allen. Aber kommt mit diesem Leid mein Herz und Gott zusammen. Und das ist der Kern dieses Theaterstückes gewesen. Und ist es weiter. Übrigens, wer jetzt neugierig wird und sowieso gedacht hat, Herr, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Na, es findet noch ein paar Mal statt. Die Termine stehen hier noch. Wenn du magst, vielleicht ist das doch noch mal dein Platz. Denn dieser Psychologe hat, wie gesagt, diesen schlimmen Verlust und wird durch diesen ganz einfältigen Glauben, wo dieser sogenannte oder damals General hingekommen ist, neu für Jesus gewonnen, neu für Jesus geweckt. Jesus, der einfach da ist. Jesus, der einfach ein Freund ist. Und der einfach auch gegenwärtig ist. Immer wieder gibt es das Wort in diesem Stück, Jesus lässt die Adler fliegen. Jesus lässt die Adler fliegen. Weil irgendwo spielt es da wo so in dieser imaginären Welt, wo dann auch Adler fliegen und so. Und dann gucken sie da drauf und sie begeistern sich an diesen Adlern, gerade er, der General. Und dann staunt er über die Adler. Er freut sich an ihnen und Jesus lässt die Adler fliegen. Biblisch betrachtet ist das ganz exakt, ganz genau so. Denn diese Schöpfung wird getragen durch das Wort Jesu Christi. Ganz genau. Ganz genau. Jesus lässt die Adler fliegen. An so vielen Stellen ist er da, aber bemerken wir Jesus wirklich? Oder ist unser Herz, ist unser Mensch zu weit verkopft, zu prinzipiell? Und bei all dem, was richtig und falsch ist, was auch wichtig zu beachten ist, aber dieses Kindliche, Jesus ist einfach da, vielleicht verloren zu haben. Beziehungsweise so wichtig ist, neu zu gewinnen. Warum könnte uns das so schwer fallen, dass Jesus uns manchmal so weit weg vorkommt? Und dann geht es gar nicht zuerst so um Schuld, sondern es geht ganz viel um das Thema Vertrauen. Meine Meinung über Jesus. Wie geht es Jesus eigentlich damit, wie ich meine Woche wieder gelebt habe? Wie geht es Jesus damit, was ich da jetzt wieder so gemacht oder nicht gemacht habe und so? Ach, hat er irgendwie wirklich da Bock auf mich oder nicht so? Oder so ein Wischiwaschi, ich weiß nicht so richtig, aber trotzdem genug für eine Distanz. Vielleicht, wenn es sich über Wochen und Monate hinzieht, gar eine Art von Mauer. Jetzt muss ich mich auch nicht mehr blicken lassen. Oder wie ich kürzlich wieder gehört habe, naja, wenn ich Gott nur was um was bitte, dass er mir hilft, dann muss ich eigentlich auch gar nicht beten. Nicht guter Gedanke. Wenn du irgendwie beten kannst, gerade dann und sagst, du betest zu wenig, dann bete doch zumindestens, dass er dir hilft. Und dann lass ihn das entscheiden, ob was er damit tun möchte. Das kann uns manchmal schwerfallen. Und ich möchte mit euch in einen Bibeltext kommen, den du vielleicht von dieser Seite, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen aufzubauen, noch gar nicht mal betrachtet hast. Wie ist es für Jesus, wenn wir nicht so perfekt drauf sind, irgendwie nicht so ganz in seinem Willen sind und vielleicht sogar er das sich anders vorstellt, er sich anderes wünscht und dann kommen wir doch an und irgendwie, was macht Jesus daraus? Ich möchte mit euch mal in die Hochzeit von Kana reingucken. Ich möchte den Text mal lesen, aus Lukas 2 ist der Text, die Verse 1 bis 12. Jesus auf der Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Ich warte noch einen kleinen Moment, damit ihr mitlesen könnt. Und oh, Johannes 2, vollkommen richtig. Johannes, ich habe auch Johannes aufgeschlagen. Stimmt, ich habe dir Lukas aufgeschrieben. Mein Fehler, ich habe das, ja, nee, das war mein Fehler. Ich habe Harald ein kleines Bein gestellt. Okay, aber guter Merker, heute kleine Mini-Bibelkunde. Jeder weiß jetzt, Hochzeit zu Kana, Johannes-Evangelium, Kapitel 2. Gleich werden wir es bestimmt sehen. Also ich werde eh noch ein bisschen dann über den Text sprechen. Vielleicht starte ich einfach schon mal. Also, am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Bei Vers 10 bin ich jetzt. Und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht lange da. Ja, die Hochzeit zu Kana. Das ist schon ein kurioses Ding, das erste Wunder, was im Johannesevangelium berichtet wird. Und auch ein wirklich komisches Wunder, oder? So ein bisschen komisch. Ich meine, dass Jesus die Blinden sehend macht, ja? Die Lahmen gehend, die Aussätzigen rein, die Tauben hören. Ja, Mann, Halleluja! Aber die schon wahrscheinlich auch einiges getrunken haben, damit die jetzt auch richtig voll werden. Also, Entschuldigung, ja. Aber ich denke mal, das war einfach eine Hochzeit von Menschen, ja? Dass die nicht eigentlich im großen Ganzen mehr oder weniger so einen Gottesdienst gefeiert haben, sondern die haben da richtig gefeiert. Und wenn die da Hochzeit gefeiert haben damals, haben die auch nicht sich am Samstagnachmittag nur getroffen. Ja, das ging ein paar Tage, dass die da gefeiert haben. Ja, das ging wirklich ein paar Tage. Ja, das war also jetzt nicht so, Mensch, kann noch mal jemand hier zur Tanke und noch mal so ein bisschen Nachschub holen? Ne? So, ich stelle das mal hier so ein bisschen weg. Ich bin vorhin auch schon einmal gegengelaufen. Ne? Nicht, dass es hier noch Scherben gibt. Und dann, ja, es riecht hier noch Bier. Die Michelfelder sind jetzt weg. Ne? Und so. Ne? Genau. Ja, das war schon ein Ding, dass Jesus so ein Wunder tut. Ja? Darf man natürlich jetzt auch nicht falsch verstehen, ne? Nach dem Motto, bist ein guter Christ, hat immer genug Wein im Haus. Ne? Also muss man aufpassen, dass man das jetzt korrekt auslegt. Ja, aber man kann es schon beachten, nach dem Motto, Jesus, wäre denn das jetzt wirklich nötig gewesen? Ja? Natürlich ist Gastfreundschaft wichtig, ja. Und das ist eine ganz wirklich große Sache, wo Liebe gelebt werden kann, wo sich Räume für Menschen öffnen und, ja. Das ist natürlich wichtig, aber dass der Sohn Gottes auf Erden, ja, als Erster, er wird Mensch, dann Wasser in Wein verwandelt, hätte es das wirklich sein müssen. Und diese Sache, musste das wirklich sein, die geht durchaus weiter. Denn es folgte ja nicht ein Wort vom Himmel, das Jesus traf und er seinem Vater gehorsam war, sondern ich gucke mit euch nochmal, wie das Ganze sich eigentlich anbahnt. Ne? Wie kommt denn das eigentlich zustande mit diesem Wein? Ja? So, das Harald, vielleicht machst du noch einmal mal zurück, dass wir nochmal einen Anfang. Genau. Ne? Johannes, Evangelium. Ne? Ja. So, also sind wir bei der Hochzeit und dann Vers 3. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus spricht zu ihr, Mensch, das tut mir leid, Mensch, was können wir dann machen? Hey, Jakobus, Johannes, kommt mal her, Matthäus, lasst mal schauen, was können wir denn jetzt machen? Irgendwie, das kann doch nicht sein, dass hier der Wein ausgeht. Nee, sagt er überhaupt nicht, sondern im ganzen Gegenteil. Jesus sagt zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was geht's dich an, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da steckt so viel drin. Mit deutschen Ohren hören wir das Wort Frau an dieser Stelle vielleicht ein bisschen hart. Das ist aber ein Missverständnis. Hier dasselbe Wort Frau. Hier steht im Griechischen eine Anredeform für dieses Substantiv. Das ist genau dasselbe, wie er es auch am Kreuz sagt. Ne? So als er mit Johannes spricht und seine Mutter da vor dem Kreuz steht, ist genau, dass er so, Frau, nimm diese Frau und so. Ne? Das ist genau dieselbe Ansprache. Das ist nicht der Punkt. Aber er macht doch deutlich, was geht's dich an? Und jetzt kommst du zu mir damit. Was soll denn das? Er macht deutlich, dass er das gar nicht will. Und er begründet es ganz geistlich. Nicht einfach, ich habe keine Zeit, habe keine Kraft und irgendwie will ich nicht, sondern meine Zeit ist noch nicht gekommen. Weil er ist ja gerade der Christus, der durchstarten will. Ja? Wunder, das erste Wunder geschehen und dass Gott verherrlicht wird, das Evangelium gepredigt wird. Und er folgt dem Zeitplan Gottes. Weil das war ja etwas, was Jesus zutiefst ausgezeichnet hat, der gesagt hat, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ja, dass er hört, gehorsam ist, dem Vater zu dienen und nicht einfach sein eigenes Ding macht. Und das, obwohl er ja sehr wohl schon Gottes Sohn ist. Man hätte ja sein können, nun aber mal los. Aber nein, er sagt es, ich schaue genau auf den Vater. Und das drückte hier auf. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, nach dem Motto, wenn der Vater sagt, dass ich starten soll. Eine echt mächtige Begründung. Absolut deutlich. Könnte auch sagen, Mensch, Mama, was soll denn das? Tja, und die liebe Maria, eine wirklich zutiefst gottesfürchtige Frau. Kirchengeschichtlich ist mit ihr ja einiges, möchte ich sagen, nicht so optimal gelaufen, aber vom biblischen Zeugnis betrachtet, ist sie eine höchst beachtliche Frau. Ja, als wirklich junge Frau, wahrscheinlich noch eine Teenagerin, begegnet ihr der Engel Gabriel. Sie nimmt die Verheißung, den Messias zu empfangen, mit Glauben auf. Und über die Jahre geht sie mit Jesus. Ne? Erlebt ihn als Kleinkind, Kind, Teenager. Wie mag das gewesen sein? Sie behält den Glauben. Sie ist bei den Jüngern dabei. Und auch am Kreuz steht sie dann. All die Jahre im Glauben geblieben. Wow. Aller Achtung. Ne? Also von der Maria wird uns sonst nicht wirklich berichtet, dass sie irgendwie im Unglauben sonst was, sondern wirklich eine gottesfürchtige Frau schon von Jugend an. Und so ein Ding, mit so einem Ding kommt sie. Und wie antwortet sie jetzt, obwohl sie doch genau weiß, wen sie vor sich hat? Sie weiß, das ist der Gottessohn, sie weiß um ihn und es hat er deutlich gesprochen und taub ist sie auch nicht. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 kleine Krüge und so weiter. Sie reagiert nicht so ganz wirklich auf das, was Jesus ihr gesagt hat, nach dem Motto, du Mama, das ist jetzt hier nicht mein Plan. Und macht einfach ihr Ding. Eine vielleicht auch ein bisschen dickköpfige Dame, weil nur weil sie eine feine Jüngerin war, ne, heißt es ja nicht, dass sie perfekt war. Sie war auch einfach ein Mensch. Und zieht dieses Ding dann durch. Sagt zu den Dienern, okay, wenn er jetzt zu euch kommt, wahrscheinlich hat Jesus das noch in Hörweite mitgekriegt, könnte ich mir vorstellen, dann macht das, was er euch sagt. Mensch, Maria, hast du nicht zugehört, was Jesus da gesagt hat? So, und was macht Jesus jetzt? Er weiß genau, was Gott der Vater will. Und jetzt hat er seine vielleicht etwas störrische Mutter da. Ist doch eigentlich dann klar, wie das Ganze aufgelöst wird, oder? Da ist man doch Gott gehorsam, oder? Und dann geht es doch irgendwie weiter, dass dieses Wunder entsteht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wie kann denn das sein? Ist Jesus dem Vater jetzt ungehorsam geworden? Hallo? Biblisch kann man das ganz schnell betrachten. Der Herr Jesus war ohne Sünde, gar keine Frage. Aber sag mal, Jesus, du hättest doch jetzt eigentlich das Ding durchziehen müssen. Hat dich die Menschenfurcht ergriffen? Natürlich nicht. Wie kann das sein, dass Jesus hier handelt? Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass er einfach auf ihr Vertrauen antwortet. Irgendwie hat sie nicht so richtig, wahrscheinlich hat sie doch richtig zugehört, weil so viel hat er auch nicht gesagt und so weiter, ja. Aber sie nimmt es nicht so recht ernst, sie behält ihren Plan, sie hat da ein Stück ihren Dickkopf und macht ihr Ding da einfach weiter. So ein Stück schon unperfekt, ja. Aber im Vertrauen. Jesus, du bist der, der ihr helfen kann. Dir vertraue ich. Und entblöße mich jetzt auch ein Stück weit, dass sie nämlich dahin geht, dass, wer weiß, was da draußen, dann ist sie die Dumme irgendwie. Nein, sie wagt es auch. Sie folgt ihrem Vertrauen, was sie hat zu Jesus, und dann spricht sie diese Diener an. Und das ist der Punkt. Jesus hat gesagt, ich werde euer Vertrauen belohnen. Ich werde euer Vertrauen nicht enttäuschen. Ich weiß nicht, hast du schon mal dran gedacht? Das ist ja etwas, was du schon wahrscheinlich oft gehört hast. Aber was es eigentlich bedeutet, denn wir bringen ja nicht nur Vertrauen mit, wir bringen ja auch noch komische Vorstellungen mit, wie hier vielleicht ein bisschen Dickköpfigkeit, unsere Fehler und so weiter mit. Eigentlich hat es Jesus ja nicht immer leicht mit uns, also jetzt aus unserer Perspektive. Aber er sagt, dein Vertrauen will ich nicht enttäuschen. Dein Vertrauen werde ich antworten. Und er findet dann die Lösung, um es beides zu lösen, dem Vater gehorsam zu sein, aber das Vertrauen von Maria nicht zu lösen, weil er Gott ist, weil er einfach genial ist und weil er das, was er sagt, einfach einhalten kann. Als Mensch wärst du im Eimer gewesen, ja? Menschen können das nicht lösen, aber er ist eben schon Mensch geworden, aber er ist auch immer Gott gewesen. Und jetzt nach der Auferstehung, natürlich, er ist der Erhobene, der auferstandene Christus, Halleluja. Er kann Probleme lösen, er hat Antworten, er hat Wege, die wir uns nicht vorstellen können. Und dann macht er etwas hier, was im Neuen Testament extrem selten vorkommt. Dass ein Wunder nicht mit einer direkten Offenbarung seinerseits verbunden ist, dass ein Wunder, das er tut, nicht direkt verbunden ist, dass man merkt, dass er handelt. Er macht praktisch wie ein Undercover-Wunder. Er lässt etwas geschehen und man kann ihn damit nicht in Verbindung bringen, es sei denn, man weiß es speziell. Wie geht die Geschichte weiter? Ne? Es standen dort aber 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Das war also ziemlich viel. Ne? Das ist natürlich vom bayerischen Maßkrug weit entfernt, was hier das Maß ist. Es sind so 60 bis 80 Liter sind ein Maß. 6 Krüge sind also einige 100 Liter Wasser, die praktisch diese Krüge dann fassen. Und den er sich jetzt praktisch widmet. Also von daher, wenn der Herr was gibt, gern in Fülle. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, ne, da tritt er noch in Erscheinung und sie füllten sie. Harald, blätter mal bitte einmal weiter. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Ja? Und sie brachten's ihm, als aber der Speisemeister den Wein kostet, jetzt aufpassten, der Wasser gewesen war und nicht wusste, wo er kam, die Diener aber wussten, sie das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Und guckt nochmal, also auch die Diener merken nicht, was passiert. Jesus sagt, schöpft, macht das Wasser rein, sie tun es, sie sehen das Wasser. Dann sagt er, schöpft daraus, bringt es dem Speisemeister. Auch dann ist es noch Wasser. Ne? Hier, Vers 9. Die Diener aber wussten, die das Wasser geschöpft hatten. Ja, es ist immer noch Wasser. Und während sie es dahin bringen und als in seiner Hand, als der Speisemeister die Schöpfkelle hat, ist es plötzlich Wein. Jesus bleibt verdeckt und löst in dieser Weise dieses Thema. Gut, und dann wundert man sich über den guten Wein und so weiter und so weiter. Aber was jetzt unser Thema ist, dass wir das anschauen. Wie können wir Jesus alle Zeit vertrauen? Obwohl wir vielleicht nicht genau wissen, was der Wille Gottes ist. Obwohl wir vielleicht nicht so gut gewandelt sind die Tage. Obwohl wir vielleicht irgendwo in der Sünde feststecken und so weiter. viele Dinge, die uns abhalten können, dass wir uns mit dem Vertrauen schwer tun, wo wir uns als Versager fühlen und es vielleicht auch sind. Aber wir müssen nicht aufhören zu vertrauen. Wir dürfen weiter vertrauen, weil er einfach er ist. Und das erleben wir in dieser Geschichte als ein Beispiel, wie er es brillant lösen kann. Es ist ganz offensichtlich, dass Maria nicht seinen Willen tat, weil die Variante gibt es ja auch. Jesus spricht, jemand ist gehorsam, vielleicht unter Schwierigkeiten, er glaubt Jesus und dann passiert dieses und jenes. Ja, Halleluja. Es ist richtig und wichtig, dass wir ihm vertrauen, wichtig, dass wir ihm gehorsam sind, sein Wort kennen, es glauben, es tun und so weiter. Aber hier ist eine weitere Seite. Einfach weil du Jesus bist, darf ich dir vertrauen. Einfach weil du Jesus bist. Es ist immer der Anfang und es ist auch der Ende. Das Ende. Und so war das eben auch bei diesem Himmelsgeneralding. Das war dieses besondere Licht, was durch diesen veränderten General aufschien. Auf den echten General, auf den eigentlichen General, der unser Leben gewinnen kann, der uns rausziehen kann, der uns retten kann, alle Wege zu vertrauen. Unser Herz will uns manchmal andere Dinge sagen und der Feind alle Male, dass wir nicht vertrauen können, dass wir da nicht würdig sind, dass das keinen Sinn macht und wer weiß, was der Wille Gottes ist und so weiter. Aber Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Kinder wissen vieles nicht. Kinder machen auch Dinge falsch. Kinder machen auch Dinge falsch, obwohl sie wissen, dass sie falsch sind. Schaut mal genauer hin, können Erwachsene das dann auch. Und er sagt, werdet wie die Kinder und vertraut wie die Kinder. Das ist eine gute Botschaft, die dir vielleicht auch echt helfen kann und die wir vielleicht auch an diesem Tag besonders festhalten. Jetzt an diesem Tag nach diesem Theaterstück. So wie es auch bei der Hochzeit zu Kana gewesen ist. Maria hat was auf dem Herzen, hat es sich in den Kopf gesetzt. Sie kann es nicht loslassen, bleibt dran hängen. Aber Jesus lässt sie nicht hängen. Jesus bleibt dran und löst es brillant. Und weil er das so ist, brillant, und weil er das so kann, weil er Gott ist, muss unser Vertrauen nicht zu Boden fallen. Und lasst uns das mitnehmen. Wir vertrauen ihm alle Wege. Wir vertrauen ihm einfach, weil er ist. Und nehmen die Dinge zusammen. Wir folgen auch seinem Wort und sind gehorsam seinem Wort und all den Dingen. Aber an vielen Stellen haben wir das aus verschiedenen Gründen nicht. Aber seine Person bleibt uns immer. Wir vertrauen ihm und halten an ihm fest und wenden uns nicht ab. Amen. Lasst uns in eine Gebetsgemeinschaft gehen. Lasst uns dem Herrn die Ehre geben, vielleicht an gestern zu denken, vielleicht auf die Predigt zu antworten. Ich werde diese Gebetsgemeinschaft dann abschließen.